Als erstes bräuchte ich jetzt mal einen wirklich starken Mann, der was Schweres tragen kann. Hier vorne steht ein Eimer mit Steinen. Und jeder kriegt jetzt einen Stein. Den müsst ihr verteilen. Also ihr müsst keinen Stein nehmen, weil ihr müsst nachher mit dem Stein auch was machen, wenn euch das irgendwie unangenehm ist. Ihr dürft einen nehmen. Aber es wäre gut, wenn ihr einen nehmt. Ihr müsst den Stein nachher nicht vorbringen. Ihr könnt ihn auch wieder hinlegen, auf den Stuhl legen. Nehmt einfach mal einen. Die Steine kennt ihr ja irgendwo her. Also seid ihr bereit? Ich fange mal an mit der Lesung nach dem Apostel Johannes. Johannes 8, Vers 1. Dann fangen wir mit Vers 2 an, ist besser. Und früh morgens kam er wieder in den Tempel. Und das ganze Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ertappt worden war. Stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu prüfen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder nieder und schrieb auf die Erde. Als sie das aber hörten und von ihrem Gewissen überführt waren, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, angefangen von den Ältesten bis zu den Letzten. Und Jesus wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Dann richtete Jesus sich auf, und als er niemanden sah als die Frau, sagte er zu ihr: Frau, wo sind deine Verkläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sagte: Niemand, Herr. Jesus aber sagte zu ihr: Dann verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Wir waren ja gestern mit der Jugend unterwegs in Freudenstadt auf der Holy Spirit Night. Ich habe auch nicht so genau drauf geguckt, wie lange das geht, aber das ging dann tatsächlich 3 Stunden, der Gottesdienst, mit Lobpreis und Anbetung. War wirklich stark, ergreifend, so auch eine gute Botschaft. Das heißt jetzt aber nicht mehr Botschaft, das heißt Message. Und wir haben auch keinen Lobpreis gemacht, sondern Worship. Und er hat uns dann gefragt, so was euer Invest jetzt ist, so heute Abend. Ne? Und wer will, kann ja auch mal seine Bibel answitchen. Switcht mal eure Bibel an, könnt ihr jetzt auch machen, sodass ihr ein bisschen jetzt mit mir auf einen Nenner kommt. Das war so ein bisschen die Sprache, aber trotzdem irgendwie, der war schon am Start mit Gott. Also war wirklich so Kraft dahinter, hinter der Predigt. Und ich glaube, es hat uns Jugendliche auch angesprochen, also mich auch. Das war gestern, wir sind dann auch recht früh heim. Und vorgestern am Freitag, da gab es eine ganz andere Situation. Da war ich zu Hause mittags, ne? Und da sitze ich so auf meiner Couch, meine Frau sitzt auf der anderen Couch und wir hatten noch Besuch. Und dann schaue ich so raus und dann ganz hinten sehe ich die Nachbarin, wie die da reinguckt. Und ich kenne die, weil die hat schon mal so geguckt und damals habe ich ihr gewunken und hat sie zurückgewunken. Dann habe ich diesmal wieder gewunken. Dann sagt meine Frau: Patrick, was machst du da? Dann sage ich: Ich wink der. Hey, wieso, die sieht dich doch gar nicht. Und ich so: Doch, die guckt hier rein, die sieht mich. Sie hat aber nicht zurückgewunken. Und dann hat meine Frau gesagt: Patrick, weißt du, was die jetzt denkt, wenn du mittags um 12 hier auf der Couch sitzt? Die denkt, du schaffst jetzt bestimmt nichts und bist den ganzen Tag nur am Kaffee trinken. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt: Aber vielleicht, ich denke eigentlich das Gleiche über sie, sitzt da draußen und trinkt auch einen Kaffee. Ne? Die Wahrheit war aber das glaubt einem ja dann keiner. Wir hatten Besuch, ein Seelsorgegespräch und haben mit jemand gebetet. Richtig, also richtig was zu tun eigentlich, aber es glaubt einem ja keiner, Freitagmittags mit der Kaffeetasse in der Hand. Auf jeden Fall ist das jetzt so ein Einstieg, wo es darum geht, wie wir manchmal ein Urteil fällen über eine Nachbarin oder sie über mich, das weiß man ja nicht, ist Vermutung, und wie das vielleicht doch manchmal sich ganz anders verhält. Vielleicht kennt ihr das auch aus eurem Leben. Ich gebe euch ein anderes Beispiel. Jetzt kommt ihr da an die Bäckerei und es war immer alles wie früher, aber plötzlich sitzt da so ein Typ, der hat hier Tattoos links, nur links und rechts hier irgendwas und hier auf dem Finger so und dann so ein Piercing hier durch die Nase. Und dann hat er noch so Ohrentunnel, Tunnel heißt das hier, wo sich die Ohren so dehnen, das was die... Und dem begegnet ihr so das erste Mal. Und da passiert was in unserem Herzen. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da denkt man, was ist denn das für ein Typ so? Hey, der verkauft hier Brötchen. Ich meine, hat er nichts Besseres so gelernt? Oder was ist das für einer? Und plötzlich findet man sich wieder, wie man so einen Mensch beurteilt. Mir geht es dann so, dann gucke ich ihm in die Augen und denke so, aber eigentlich ist er ganz angenehm. Ich glaube, der ist okay. Aber ich beurteile ihn. Und jetzt habe ich mir überlegt, warum passiert sowas in unserem Kopf? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es wichtig ist, dass wir Menschen beurteilen. Weil ich glaube, wir müssen versuchen, die Situation einzuschätzen, ob wir der Person vertrauen können oder nicht. Sprich, ist die Person jetzt eine Gefahr für mich oder nicht? Also wie muss ich mich verhalten? Muss ich jetzt in die Kampfstellung gehen oder eher in Flucht? So, wie gehe ich damit um? Weil wir haben es ja immer mit neuen Menschen zu tun. Und es kann auch in der Gemeinde so irgendwie sein, da kommt jemand Neues rein, denkt man, was ist das für jemand, der war jetzt auch noch nie da, so, okay. Dann gucke ich mir an und, der ist eigentlich ganz, ganz okay. Also es ist durchaus verständlich, sich ein Urteil zu bilden. Jetzt kommen wir aber zu diesem Fall von der Ehebrecherin. Da heißt es, sind die Ältesten, es kamen die Schriftgelehrten, heißt es davor, Schriftgelehrten und Pharisäer, später heißt es dann, die Ältesten gingen weg. Also das waren so einige, Schriftgelehrte, Pharisäer, Älteste. Das war schon so ein bisschen die High Society, schon die, die was zu sagen hatten. Die kamen zu Jesus und eigentlich wollten sie ihn so ein bisschen anschwärzen, haben jetzt überlegt, wie kriegen wir denn dran, dass wir den loswerden. Und sie kommen mit einer Ehebrecherin und sie haben ein Urteil über diese Ehebrecherin gefällt. Und um dieses Urteil geht es in der Geschichte von der Ehebrecherin. Jetzt kann man ja nachlesen, im Alten Testament hat Gott ja seinem Volk geboten, dass wenn es was Böses gibt in der Mitte seines Volkes, zum Beispiel wenn jemand Wahrsagerei macht oder Totenbeschwörer, oder auch wenn jemand einen unerzogenen Sohn hat, der rebellisch ist, oder auch wenn es Ehebruch gibt, also wenn eine Frau verheiratet ist oder verlobt mit einem anderen Mann und die begehen Ehebruch, dann soll man diese Leute steinigen. Und wenn man so im Internet liest, dann das ist schon so der Anklagepunkt, wo die Leute sagen, hey, ihr habt echt einen krassen Gott, der Menschen steinigen lässt. So meine kurze Antwort darauf ist, ich glaube, dass Gott heilig ist und ich glaube, dass in Gottes Gegenwart er das nicht, das geht gar nicht, dass irgendwas Unheiliges oder Dreckiges oder Sündiges in seiner Gegenwart ist, das würde es sofort, das geht nicht. In Gottes Heiligkeit und in seiner Gegenwart kann nichts Unreines sein. Und deswegen war es ihm so wichtig, dass unter seinem Volk da nichts ist. Und das war es ihm, deswegen nimmt er es auch in Kauf, das zu steinigen, weil es sollte aus dem Volk und aus dem Lager raus. Weil Gott ist ein heiliger Gott. Deswegen ist das eigentlich richtig, was die da machen, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Die bringen diese Frau im Ehebruch ertappt und steinigen sie. Das ist absolut nach dem Gesetz, so steht es in 5. Mose 22, könnt ihr das nachlesen. Wenn eine Frau, Vers 22 und davor, wenn eine Frau Ehebruch begeht mit einem anderen Mann, der verheiratet ist, dann soll er sie steinigen. Das Problem ist aber, und deswegen müssen wir das fertig lesen, da steht, dass man nicht nur die Frau steinigen soll, sondern auch den Mann. Und dann geht es weiter, wenn das jetzt in einer Stadt war und die Frau hat nicht geschrien, also wenn die Ehebruch begangen haben in der Stadt, dann ist die Frau auch mitschuldig nach wie vor, weil sie hätte ja können schreien und es hätte ihr jemand können helfen. Wenn es allerdings draußen auf dem Feld war, dann ist nur der Mann schuldig, dann soll nur der Mann gesteinigt werden, weil draußen auf dem Feld konnte sie zwar schreien, aber es hat ja nichts gebracht. Aber diesen Fall, dass nur die Frau gesteinigt wird, das ist nur dann der Fall, in den Versen davor, wenn ein Mann eine Frau hat und merkt, dass sie keine Jungfrau mehr war. Und wenn das stimmt, dass sie keine Jungfrau mehr war, dann soll man sie steinigen. Und das hat man ja an so einem Tuch erkannt, wo Blut drauf war, das man in der Ehenacht drunter gelegt hat. Wenn eine Frau nicht mehr Jungfrau war, dann sollte man sie steinigen. Sonst immer beide. Also hier haben wir schon mal das erste Problem, die bringen nur die Frau, aber nicht den Mann. Das ist schon mal problematisch der Fall. Und wenn wir jetzt so am Ende der Geschichte geht es ja darum, dass Jesus ja ein Urteil spricht. So, damit habe ich ja auch angefangen, dieses Urteilen, dieses Richten. Und er fragt dann die Frau, wo sind die, die dich verdammen? Und dann sagt sie, keiner ist mehr da. Und dann sagt er, und ich verdamme dich auch nicht. Und das ist eigentlich die Message heute Morgen. dass Jesus einmal zu uns sagt, ich verdamme dich auch nicht. Und wo sind die, die dich verdammt haben? Oder im Prinzip geht es um was anderes. Es geht eigentlich um so ein Richten. Also hier sind die Pharisäer Schriftgelehrten und sie wollen nach diesem Gesetz Gottes handeln. Und deswegen müssen sie dieses Urteil bilden und sie müssen ein richten. Und in Lukas ist das so beschrieben eigentlich, ihr sollt nicht richten und ihr sollt nicht verdammen. Also eigentlich war es so im Alten Testament, wenn du jemand zum Tode verurteilt hast, dann war es wichtig, du solltest mindestens 2 oder 3 Zeugen haben, die das gesehen haben. Und die Pharisäer behaupten ja, wir haben sie beim Ehebruch, also bei dem Akt des Ehebruchs ertappt. Und diese 2 oder 3 Zeugen, gehen wir mal von 2 aus, das waren auch die, die dann als erstes den Stein werfen. Und wenn diese 2 den Stein geworfen haben, dann können auch die anderen Steine werfen. Das heißt, dieses Richten ist das eine und dieses Verdammen ist das nächste, die nächste Stufe, wo jemand zum Tod verdammt wird. Deswegen fragt Jesus, wo sind die, die dich verdammt haben? Es ist ja dann keiner mehr der sie zum Tod verdammt hat. Aber die Stufe davor ist eigentlich dieses Richten. Und in diesem Richten wird ein Gerichtsurteil gefällt. Das heißt, man sammelt Fakten und fällt ein Urteil, wie die Lage ist. Und interessant ist, dass Jesus dann im Neuen Testament auch immer wieder sich auf dieses Richten bezieht, aber es eigentlich nicht verbietet. Sondern wir lesen in Johannes 7, Vers 24, dass wenn wir richten, ich muss es lesen, Johannes 7, Vers 24, wenn ihr richtet, dann richtet nicht nach dem Schein, sondern richtet ein gerechtes Gericht. Also richten ist grundsätzlich von Jesus her nicht verboten, sondern er sagt, wenn ihr richtet, dann aber nicht nach dem Äußeren, sondern richtet wenigstens gerecht. Hier geht es darum, dass sie ja über ihn richten, weil er am Sabbat was gemacht hat. Und richtet nicht nach dem, was vor Augen ist. Und ich möchte jetzt so ein bisschen über das Richten sprechen, weil wir auch hier untereinander in der Gemeinde richten über andere. Wir fällen ein Urteil und kategorisieren, das ist auch das Wort, was da gebraucht wird manchmal, wir kategorisieren Menschen in eine Kategorie und fällen ein Richterurteil. Und Jesus sagt, das ist durchaus okay, aber ich gebe euch jetzt eine Anleitung und ein paar Warnungen, auf was ihr aufpassen müsst. Nämlich, zum Ersten, ihr braucht diese 2, 3 Zeugen. Im Alten Testament, auch wieder in 5. Mose, ist es dann beschrieben, wenn sich das nicht für wahr erklärt, worin man den anderen richtet, also wenn diese Zeugen nicht wahr sind, dann kommt dieses Gericht auch auf uns zurück. Und deswegen ist es so wichtig, mir hat mal eine Frau gesagt, was sie so gelernt hat im Leben, die war auch gar nicht gläubig, aber hört ihr immer die andere Seite an. Also hört ihr diese Zeugen an, was sagt der eine, was sagt der andere, aber noch viel wichtiger, hört dir mal die Menschen an, warum sie so handeln. Und den Jugendlichen sage ich immer, ihr müsst lernen, und das möchte ich euch beibringen, dahinter zu schauen, warum handelt ein Mensch wie? Vielleicht hat dieser Mensch schlimme Dinge in seinem Leben erlebt, Missbrauch oder sonst irgendwas. Warum handelt die Person so? Also hört euch die Zeugen an und versucht dahinter zu schauen. Zweitens, wir eben sollen gerecht richten, nicht das, was wir vor Augen ist. Und dann warnt Jesus noch in Johannes 8, Vers 15, wir sollen nicht nach dem Fleisch richten. Also das Fleisch ist in der Bibel eigentlich immer so was negativ behaftet, so was Fleischliches. Das Gegenteil wäre, dass wir nach dem Geist richten. Das heißt, wenn wir richten, dann sollte da ein geistliches Urteil sein. Und jetzt kommt eigentlich eine interessante Übertreibung von Jesus in Matthäus 7, Vers 1. Da geht es auch ums Richten. Ich habe übrigens so hier mir ein Buch gekauft, das heißt Recht und Skurril. Da geht es um die kuriosesten Fälle vor Gericht. Und da ist ein Fall drin, den finde ich sehr spannend. Da war eine Überschwemmung in 3 Etagen in einer Mietswohnung. Und dann wollte die Versicherung nicht zahlen. Und zwar ist es so passiert, dass im Waschbecken eine Klopapierrolle drin war. Und das Waschbecken war aufgetreten und ist dann übergelaufen. Und der Angeklagte hat dann argumentiert, dass er seinen Hund da eingesperrt hat und dass er alles raus hat, außer eben diese Klopapierrolle. dass der Hund aber dann irgendwie die Klopapierrolle gelöst hat und ins Waschbecken befördert und den Wasserhahn angemacht. Und deswegen ist es übergelaufen. Und das Gericht hat dann geurteilt, dass das ein spezieller Fall ist und dass man das ja nicht vorher wissen kann. Das heißt, es ist nicht vorsätzlich. Das war das Entscheidende. Es war kein vorsätzliches Handeln. Und somit wurde der Angeklagte freigesprochen und die Versicherung musste den Wasserschaden bezahlen. Aber ich habe so gedacht, das ist irgendwie so schwierig, so die Wahrheit. Was ist denn jetzt da wirklich passiert? Und so ist es oft bei diesem Richten. Wir wissen eigentlich nicht, was so wirklich passiert ist. Und jetzt gibt uns Jesus in Matthäus 7 so eine Anleitung, wie wir sehen können. Und zwar geht es da um diesen Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge. Und das ist ja eine Übertreibung. Also meine Tochter hatte neulich mal so einen Splitter. Ich meine, das ist schon ein Riesending dann, klar. Da wird schon Pflaster und hier der Splitter raus und aua, aua. Aber hier in dem, was Jesus sagt, da geht es eigentlich mehr so um so, eher so Richtung Staubkorn in dem anderen Auge. Und in deinem Auge ist aber dieser große Balken. Also ein Balken stelle ich mir schon so vor, so wie so ein Brett vom Kopf, da siehst du nichts mehr. Und dann sagt Jesus, wenn du an diesem Splitter oder an diesem Staubkorn in dem Auge deines Bruders was machen willst, dann funktioniert es gar nicht, weil du nicht richtig siehst. Und er sagt, erstmal muss dieser große Balken aus deinem Auge raus und dann erst kannst du sehen. Und hier sehen wir so diese Anleitung für ein geistliches Richten. Ein geistliches Richten fängt nämlich immer mit einer Herzenshaltung an, die bei sich selbst anfängt, die sich selbst prüft und sich fragt, wo tue ich denn genau das, was mich an dem anderen nervt? Und interessanterweise, das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, meistens nervt uns am anderen genau das, was wir selber tun. Und davor warnt uns die Schrift, sie sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, weil ihr eben dasselbe tut, worin ihr den anderen richtet. Ich glaube, das ist Römer 2 und dann wird dann auch beschrieben von dieser Herzenshaltung, dass das Problem ist, dass die Haltung des Herzens nicht stimmt. Das heißt, wenn wir anfangen, andere Menschen zu beurteilen, was wirklich okay ist, dann geht es darum, dass unser Herz stimmt und dass wir zuallererst diesen riesengroßen Balken, dieses Brett vor unserem eigenen Kopf mal sehen. Und dass wir das wegnehmen. Und dann heißt es eben in Matthäus 7, Vers 1, ihr habt es ja hier auch, dann heißt es ja in Vers 5, du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach wirst du klar sehen. Also hier ist der Schlüssel, erst wenn dieser Balken aus deinem Auge ist, erst dann kannst du klar sehen. Erst wenn dein eigenes Herz in Buße und Umkehr vor den Herrn kommt und sagt, ich bin auch sündig und ich habe auch Schwachstellen und diese Schwachstelle, die mich an meinem Nächsten nervt, die trage ich eigentlich selbst in mir. Und ich möchte die raussehen und erst dann heißt es in Vers 5, danach wirst du klar sehen. Danach kannst du sehen, steht hier. Und jetzt beschreibt die Bibel aber so eine Stufe von Richten. Nach dem Richten kommt eigentlich die nächste Stufe. Und es wird in Lukas 6, Vers 37 ansatzweise beschrieben. Da heißt es, ihr sollt nicht richten und ihr sollt nicht verdammen, sondern ihr sollt vergeben. Und die Stufe ist, nach dem Richten kommt nämlich erst das Verdammen. Also Richten ist das eine, aber verdammen heißt eigentlich, ich nehme jetzt einen Stein in die Hand, weil zurück zu Johannes 8 fragt Jesus ja, wo sind sie, die dich verdammt haben? Also in der Ursprache wird hier zwischen Richten von Matthäus 7 mit diesem Balken unterschieden zu Johannes 8, wo es dann heißt, wo sind die, die dich verdammen? Also hier geht es gar nicht nur um das Richten kam davor, sondern hier geht es um das Verdammen. Und das Verdammen hat die Konsequenz, dass wir einen Stein in die Hand nehmen. Und deswegen habe ich diese Steine ausgeteilt heute Morgen. Weil die Frage hier lautet, wo sind die, die dich verdammen? Wo sind die, die einen Stein in die Hand nehmen? Und nach dem Richten zum einen Stein in die Hand nehmen, da braucht es noch was. Und da braucht es eine Art von Bitterkeit in unserem Herzen. Und das Problem, was ich oft sehe, ist, dass Menschen zwar über andere richten, aber sie richten nicht geistlich, sondern sie richten nach dem Fleisch. Und Jesus warnt vor diesem Gericht. Und er sagt, Ihr müsst erstmal umkehren, euren eigenen Balken rausziehen und dann erst könnt ihr klar sehen, was bei dem anderen ist. Das heißt, oft richten wir eigentlich falsch und eine falsche Konsequenz ist, wenn wir dann einen Stein in die Hand nehmen, weil wir das Gefühl haben, hier hat jemand die Wahrheit verletzt. Darum geht es den Pharisäern ja. Hier hat jemand die Wahrheit und das Gesetz verletzt, was ja gut ist nach Römer, ist ja gerecht, heilig und gut. Das heißt, das Wort Gottes und das, was im Gesetz steht, ist gut und jemand hat es hier verletzt. Und deswegen richte ich und nehme einen Stein in die Hand. Oder jemand hat mich verletzt. Ich habe eine Geschichte, ich habe überlegt, ob ich sie erzähle. Sie ist eigentlich sehr privat und trotzdem, jetzt auch seit aufgenommen wird, denke ich dann, oh, kannst du das erzählen? Aber ich habe damals in der Firma, wo ich gearbeitet war, eigentlich immer versucht, treu zu arbeiten. Und ich war über 10 Jahre in dieser Firma. Ich habe immer versucht, meine Arbeit zu machen, dass alles ordentlich ist, dass es funktioniert und auch mich anzustrengen. Wenn ich eine Pause gemacht habe, auch länger zu arbeiten. So. Aber irgendwann gab es so einen Umbruch in der Firma, da war die Stimmung schlecht. Und da habe ich einmal morgens einen Anschiss gekriegt, weil mein Kollege über die Zeitschaltuhr auf 8 den Kaffee schon gerichtet hat auf der Baustelle. Ich meine, so ein Kaffee-Junkie, ich kann das gar nicht nachvollziehen, ich trinke gar keinen Kaffee morgens. Auf jeden Fall hat das der Chef mitgekriegt und dann gab es einen riesen Anschiss, wir wurden ins Büro zitiert, warum wir morgens um 8 schon Kaffee saufen. Und dann kamen noch irgendwie so mehrere Sachen dazu und da ging es irgendwie darum, einfach, dass von der oberen Leitung so der Druck erhöht wurde, weil man gemerkt hat, die Leute funktionieren nicht mehr. Und ich bin ein sensibler Mensch und das hat mich irgendwie verletzt, weil ich habe ja die letzten 10 Jahre wirklich mich investiert, auch mein Leben investiert. So, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Und irgendwo hat mich das verletzt und wir haben dann als Arbeitskollegen darüber geredet und es war klar, man muss reden, das nennt man eine Coping-Strategie. Man muss das irgendwie verarbeiten, was da passiert. Deswegen ist es auch nicht schlecht und nicht schlimm zu reden. Aber irgendwas ist dann in meinem Herzen irgendwann passiert, wo ich gesagt habe, dieser Chef hat mich verletzt und ich kann ihm das nicht vergeben und es tut mir weh. Und ich habe angefangen, mich zu distanzieren, bis es irgendwann so weit ging, dass ich aus der Firma dann raus bin. Und zwar ist irgendwie doof, weil wir hatten das nicht geklärt und ich habe es auch nicht geschafft, ihm das zu sagen, dass mich das eigentlich verletzt. Das heißt, ich habe es auch mal versucht, aber es kam nicht an. Und da wurde mein Richten mir selber zum Gericht, weil ich habe mir noch monatelang und manchmal irgendwie Vorwürfe gemacht, dass ich das nicht klar geregelt habe und dass ich es nicht geschafft habe, hier meinen eigenen Balken zu sehen, meine eigene Schwäche, wo ich vielleicht Fehler gemacht habe, und einfach ihm zu vergeben. Und Jesus nennt uns Heuchler, wenn wir nicht selbst diesen Splitter aus unserem Auge ziehen. Und wir richten uns damit selbst, das heißt, kommt in unser eigenes Leben kommt sowas rein, wo wir das Gericht eigentlich gegen uns sprechen. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir nicht richten dürfen, sondern diese zwei Zeugen, die dann Steine werfen gegen die Ehebrecherin, das waren ja auch Sünder. Aber das Entscheidende war, du konntest dann einen Stein werfen, wenn du nicht selbst diese Sünde begangen hast. Also im Judentum und im Pharisäertum spricht man dann von treuen Zeugen. Also diese Zeugen, die Steine werfen, mussten treu sein. Das heißt, sie durften an dieser einen Sünde, die sie den anderen verurteilen, nicht schuldig sein. Und Jesus macht eigentlich eines, indem er was in den Sand schreibt. Also der Finger Gottes steht ja für das Gesetz des Mose, die 10 Gebote. Und er schafft es, sie in ihrem Gewissen zu überzeugen, dass sie selbst schuldig sind und nicht das Recht haben, einen Stein zu werfen. Und deswegen die Frage auch an uns, haben wir das Recht, einen Stein zu werfen? Und können wir so weit gehen, einen Stein zu werfen, womit wir unsere Geschwister, hier geht es ja auch um Brüder und Schwestern, hier geht es um eine Frau aus dem Volk Israel, haben wir wirklich das Recht, diesen Stein zu werfen, um jemand anderen zu töten, indem wir Verdammnis über ihn aussprechen? Und das ist das Problem, ich habe das mal auf einem Vortrag gehört von einem Psychologen, der auch, das ist der Mankel, wer ist der Mankel? Der ist auch vom Bund, er bringt es wirklich gut rüber und er sagt, das Problem ist, dass wir uns manchmal festlegen. Er sagt, wir legen uns fest über Menschen, wie sie sind, anhand von dem, was wir über sie erlebt haben, was wir mit ihnen erlebt haben und wir geben ihnen keine Chance mehr. Und ich war ja gestern auf der Holy Spirit Night und da gibt es auch Menschen von der Gemeinde, wo ich früher war, wo mich auch Dinge verletzt haben. Ich wurde ja einmal sehr hoch gepusht zum Ältesten und sonst was und sollte das und das werden. Und dann wurde ein Stipendium und alles Mögliche. Und ein paar Wochen später aber wieder am Seil runtergelassen, weil ich nicht so funktioniert habe. Und da gibt es Menschen, die haben mich verletzt. Und ich habe gestern so gemerkt, gebe ich den Leuten überhaupt noch eine Chance dort, die ich jetzt wieder treffe nach 10 Jahren? Und ich habe so eine Liebe gespürt und ich habe so gemerkt, ich gebe ihnen noch eine Chance und irgendwie konnte ich ihnen von Herzen begegnen. Und das meine ich mit dieser Festlegung. Haben wir unseren Nächsten schon festgelegt oder geben wir ihm noch eine Chance? Und so in diese Richtung der Predigt bin ich so auch ein bisschen gekommen. Ich mache mir auch viel Gedanken über die Gemeinde und wie geht es weiter. Und ich frage dann auch immer Gott, wo geht es hin? Und ich bin mir da nicht ganz sicher, aber manchmal höre ich so raus, dass man doch noch gewisse Festlegungen hat. Und ich kann das verstehen, weil wir haben eine gewisse Historie, eine Geschichte als Gemeinde, wo wir Dinge erlebt haben mit Menschen. Und ich komme aus einer Gemeinde, wo ich auch einen Zerbruch erlebt habe, wo die Gemeinde jetzt zu ist. Wo Menschen, mit denen ich 15 Jahre in der Gemeinde war, plötzlich gesagt haben, was willst denn du jetzt? Wo ich dann irgendwann eine E-Mail gekriegt habe, wo man zu mir gesagt hat, ich bin vom Feind und vom Satan und sonst was. Wo Menschen mich so tief verletzt haben. Und diese Geschichte haben wir als Menschen. Jeder hat so Geschichten. Und auch diese Gemeinde hat eine Geschichte. Und die Frage ist, ob es in dieser Geschichte in eurem Herzen noch Festlegungen gibt. Und deswegen habe ich diese Steine mitgebracht, weil ich mir heute wünsche, dass wir eine Art Reenactment, nennt man das ja. Das heißt, man spielt was nach, das ist eigentlich der Ursprung, um es zu verstehen. Also man spielt den Kreuzestod ja oft nach, das kennt ihr auch an Ostern, wo das so nachgespielt wird, um das besser zu verstehen. Aber ich möchte es heute eigentlich eher so als eine symbolische Handlung, dass wir als Gemeinde, ich habe euch ja Steine ausgeteilt, uns jetzt eine Zeit nehmen, wo wir uns überlegen, was machen wir mit diesem Stein? Wir haben dieses Gericht und das ist auch normal und uns fragen, wo steht denn unser Herz? Und wo haben wir vielleicht diesen Stein genommen und andere Menschen festgelegt und verurteilt? Und ich glaube, dass das ein Schritt ist für unsere Gemeinde in eine positive Zukunft. Ich glaube, dass wir als Gemeinde jetzt diesen Schritt in irgendeiner Form tun sollten. Das muss nicht hier im Gottesdienst sein. Wenn euch das anspricht, kann das ja auch zu Hause sein. Ich will ja jetzt keinen manipulieren, dass ihr hier einen Stein vorbringen müsst. Aber ich möchte euch trotzdem herausfordern, wenn es diesen Stein gibt und ihr seid, habt Menschen festgelegt und in eurem Herzen ist was passiert, weil es vielleicht Ehebruch, weil ihr gedacht habt, boah, das ist ja ein heftiger Verstoß gegen das Gesetz, das ist ja der heftigste Verstoß, den es gibt, auch gegen mich, das ist ja richtig Sünde oder richtig was an mir passiert, was Menschen an mir getan haben. Wenn ihr das so empfindet, dann möchte ich euch bitten, jetzt diesen Stein, jetzt bräuchte ich nochmal den Eimer. Das ist übrigens mein bester Eimer vom Bau. Dass wir uns einfach jetzt eine Zeit nehmen. Ich spiele ein Lied auf der Gitarre, wo wir so symbolisch für euch selber, ihr müsst es nicht, ihr könnt es auch im Herzen, es reicht auch, diesen Stein hier nach vorne bringen, diesen Stein hier reinlegen. Auch für uns als Gemeinde, wo wir sagen, hey, wir wollen das, diese Festlegung hinter uns lassen. Ich denke, das wäre wirklich ein Versuch wert. Ich denke, es wäre wirklich auch wichtig, diese alten Dinge freizugeben. Lass uns das auch jetzt einfach eine Zeit des Gebets nehmen. Ihr dürft auch beten. Wenn ihr einen Eindruck habt, dürft ihr nach vorne kommen. Ich spiele ein Lied, stimme jetzt meine Gitarre. Und wer möchte, darf einen Stein nach vorne bringen.